auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn möchte ich mich wie jedes Mal bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Vielen lieben Dank Stefanie und vielen lieben Dank Christoph. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com/großetöchterpodcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr dort auf den Tab Unterstützen klickt. In der heutigen Folge ist die Soziologin Laura Wiesböck zu Gast. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit ungleichen Machtverhältnissen und hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel In bessere Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen. Unter anderem über dieses Buch, aber auch über Abwertung im Allgemeinen unterhalten wir uns in dieser Folge. Vor allem über ihre geschlechtsspezifischen Ausformungen, also über Abwertung von Frauen, über Abwertung von Weiblichkeit, auch von weiblichen Männern, über Abwertung von Feministinnen und über die Abwertung von Opfern sexualisierter Gewalt. Und an der Stelle möchte ich auch wieder ein Content Warning aussprechen. Wir werden in dieser Folge auch über eben Gewalt und sexualisierte Gewalt sprechen. Die Folge ist deshalb nicht für alle geeignet. Viel Spaß mit dem Interview.
Hallo Laura.
Hallo.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Mhm. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Mhm.
Also ich bin die Laura Wiesböck, ich bin Soziologin an der Universität Wien. Im Moment habe ich dort eine Postdoc-Stelle und bin in der Lehre hauptsächlich tätig, in der Forschung im Moment nicht so. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Ursachen, Formen und Auswirkungen von sozialer Ungleichheit.
Mhm. Ich habe vor kurzem eine Privatnachricht auf Facebook gekriegt und die war, warum sind Feministinnen eigentlich immer so schier und blau? Kannst du mir das beantworten?
Ja, das finde ich sehr interessant.
Ja.
Also einerseits ist es natürlich eine klare Abwertungsstrategie. Mhm. Aber was ich daran besonders interessant finde, ist die Ursache-Wirkungs-Verhältnis. Mhm. Ja? Weil wir wissen ja, dass Feministinnen oder aufgeklärte Frauen diese Art der kommerzialisierten Weiblichkeit, mhm. die uns permanent präsentiert wird auf unterschiedlichen Kanälen, in Frage stellen oder ablehnen. Also mhm. dass Weiblichkeit quasi mit gewissen Ideen und Idealen verbunden ist. Und zwar sind die sehr kostenintensiv meistens. Mhm. Und der weibliche Naturzustand oder der Frauenkörper, der unbearbeitet wird, mhm. wird quasi zum Tabu. Und viele Frauen, die dieses System durchschaut haben, an dieses konsumkapitalistische Interesse, das dahinter steht, mhm. lehnen das ab und machen da nicht mit. Mhm. Und dann wird quasi sehr häufig das so ausgelegt, dass weil quasi sie nicht diesen kommerzialisierten Schönheitsidealen entsprechen, deswegen Feministinnen geworden mhm. sind oder ähnliches. Und das mhm. ist natürlich eine sehr alte Strategie auch. Das gab schon, wie sich Frauen fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben, wurden die auch schon als hässlich, männerhassend und ähnliches mhm. abgewertet. Also dieses Prinzip ist sehr alt. Mhm.
Der Grund, warum ich dich das gefragt habe, ist, du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt In bessere Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen. Mhm. Und da beschäftigst du dich ja genau mit diesen Fragen. Du beschäftigst dich mit dem Thema Abwertung, mit der Abgrenzung von anderen. Warum hast du das Buch geschrieben eigentlich? Und warum jetzt?
Ja, also für mich war es wichtig, darzustellen, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen von vielen unterschiedlichen Gruppen Abwertungen vorgenommen werden. Nicht so, wie es im öffentlichen Diskurs häufig dargestellt wird, nur von den quasi Personen aus weniger privilegierten sozialen Schichten, die nach unten treten, wie es genannt wird, sondern auch vom Bildungsbürgertum, das sich häufig als Hüter der Wahrheit selbst bezeichnet. Und es gibt Bereiche, die bekannt sind, in denen Abwertung stattfindet, Arbeitslosigkeit, Armut, Migration und Ähnliches. Aber mir war es auch wichtig, aufzuzeigen, dass es Bereiche gibt, die nicht so bekannt sind und vielleicht deswegen auch schwieriger als Betroffene zu identifizieren, wie zum Beispiel, dass Introvertismus abgewertet wird in unserer Gesellschaft, dass es sehr viele abwertende Zuschreibungen gibt, dass man ein Eigenbrötler ist, ein Freak oder Ähnliches. Und unser Gesellschaftssystem und Arbeitssystem vor allem sehr stark darauf ausgerichtet ist, nach Teamarbeit, Networken und all diese Dinge, die Introvertierten nicht so entsprechen. Und genau, und mir war es eben wichtig, bekannte Bereiche aufzuzeigen und aktuelle Entwicklungen in bekannten Bereichen, aber auch weniger beachtete Bereiche.
Ja. War das deine Dissertation oder war das ein ganz anderes Projekt?
Nein, meine Dissertation war im Bereich Migration, Arbeitsmarkt, Europäisierung. Ich habe das nach dem Dissertationsprojekt ist die die Sachbuchleiterin von dem Verlag auf mich zugekommen, weil ich schon öfter im Standard Kommentare gelesen hat und hat mich gefragt, ob sich hinter meinem Thema nicht ein Buch versteckt. Und dann hatte ich das Privileg von meinem Professor aus, dass der mich mehrere Monate quasi in Ruhe gelassen hat und ich mich darauf konzentrieren konnte. Ja.
Um jetzt nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, man könnte die Frage ja auch andersrum stellen, also nicht nur, warum sind Feministinnen immer so schier und platt, sondern warum ist es überhaupt wichtig, uns schier und platt zu finden?
Naja, man kann auch, also das ist eine Tendenz, die man auch heute sehr stark beobachten kann, dass die Abwertung auf der persönlichen Ebene eben stattfindet, statt inhaltliche Kritik zu üben, weil es natürlich komplexitätsreduzierend ist. Wenn ich die Person in eine gewisse Schublade stecke, hässliche Feministin oder Ähnliches, dann muss ich mich mit den Aussagen dahinter nicht mehr beschäftigen. Dann dequalifiziere ich die Person als Ganzes und die Aussagen damit auch. Und es ist nicht mehr notwendig, auf Inhalte und Haltungen einzugehen.
Und es ist ja auch irgendwie eine Abwertung entlang von Geschlechterstereotypen oder auch, oder in dieser Abwertung ist auch ein bisschen so ein Gender Policing drinnen, weil man von Frauen sozusagen verlangt, nicht schier und nicht platt zu sein, nämlich schön und schlank. Und wenn sie das nicht sehen, ist es sozusagen abwertend.
Auch. Genau, also es wird davon ausgegangen, dass alle Frauen gleichermaßen sich für den männlichen Blick gestalten, attraktiv gestalten und jene, die diesem Prinzip nicht entsprechen, werden abgewertet, übrigens auch von anderen Frauen, die sehr viel Zeit und Geld investieren, um quasi diesen Idealen zu entsprechen. Auch die werten andere Frauen ab, die diesen nicht entsprechen. Also es ist auch, finde ich, leicht nachvollziehbar, weil man diese ganzen Mühen, die man auf sich nimmt, also man möchte nicht damit konfrontiert werden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sein Leben zu verbringen.
Du hast es vorhin ja schon gesagt, gerade im Moment ist Abwertung von anderen ja ein sehr wesentlicher Bestandteil von politischen Debatten. Und da würde ich gerne wissen von dir, welche Tendenzen du da siehst und auch, wie Abwertung und Neoliberalismus bzw. Abwertung und Rechtspopulismus im Zusammenhang stehen.
Ja, also in Bezug auf Neoliberalismus kann man sagen, dass heute eine Art Leistungsfetischismus vorherrscht und dass sich der Wert eines Menschen sehr stark über deren sogenannte Leistung manifestiert. Mit Leistung wird im öffentlichen Diskurs eigentlich ausschließlich Erwerbsarbeit angesprochen. Viele unbezahlte Tätigkeiten, die volkswirtschaftlich essentiell sind, wie zum Beispiel Haushalt, Pflege, Kinderarbeit, Erziehung und Ähnliches, fallen ja nicht unter diesen Leistungsbegriff. Und Armut und Arbeitslosigkeit wird dadurch, dass quasi Leistung oder die Möglichkeit, Leistung in der Erwerbsarbeit zu bringen, in den individuellen Verantwortungsbereich fallen. Also entweder ich arbeite oder ich bin leistungsunwillig oder ein Sozialschmarotzer. Dadurch wird das Thema zu einer Art moralischen Prüfung. Also inwieweit bin ich für die Gesellschaft wichtig und relevant oder inwieweit bin ich parasitär? Mhm. Also das ist eine sehr starke moralische Diskussion, die auf der individuellen Ebene stattfindet und strukturelle Faktoren werden eigentlich komplett ausgeblendet. Mhm. Es gibt zahlreiche strukturelle Faktoren, wie Arbeitslosigkeit entsteht. Jetzt vor kurzem ist das Unternehmen Vögel in Konkurs gegangen, 400 Arbeitsplätze sind davon betroffen oder eben Auslagerung von Arbeitsplätzen in sogenannte Billiglohnländer oder Diskriminierung und ähnliches. All diese Faktoren finden keinen Platz im öffentlichen Diskurs. Und in Bezug auf Rechtspopulismus muss man sagen, dass er davon lebt, von dieser Sündenbocksicht. Und die Gruppen können variieren, also das können eben Migrantinnen und Migranten sein, Geflüchtete, Arbeitslose, Armutsbetroffene und ähnliches. Aber es ist wichtig, quasi ein Feindbild, wenn man so möchte, zu haben, auf den alle gesellschaftlich komplexen gesellschaftlichen problematischen Entwicklungen projiziert werden können. Das ist auch eine starke Form der Komplexitätsreduktion.
Warum ist das wichtig?
Für den Rechtspopulismus?
Genau, ja.
Weil es eine einfache Lösung ist, eine vermeintlich einfache Lösung für komplexe Probleme und dass es das Bedürfnis ist von sehr vielen Menschen, weil es zum Teil eine große Überforderung gibt in der Moderne. Mhm. Die Moderne ist ja davon gekennzeichnet, dass nicht mehr Religion das dominante Lebensprinzip ist, sondern die sogenannte Vernunft. Mhm. Und das allein ist für viele Menschen eine Überforderung, weil die Religion gibt vor quasi, was ist gut, was ist schlecht, wie soll ich mich verhalten. Es gibt Orte, in denen Leid ausgelebt werden kann und Leid in etwas Sinnvolles transformiert werden kann. Es gibt Rituale, es gibt Gemeinschaften und ähnliches. Und das geht, oder man kann auch sagen, die Moderne oder in der Moderne wurden bisher keine Ersatzprinzipien irgendwie geschaffen. Also manche Menschen suchen sich das selbst durch zum Beispiel Yoga oder Körperkult. Das hat alles, kann man als religiöse Tendenz teilweise bezeichnen. Aber die Tatsache, dass eine Struktur quasi in gewisser Hinsicht fehlt, ist für viele Menschen eine Überforderung. Und dann ist man froh oder das spricht dann quasi das Bedürfnis an, dass Schemata vorgegeben werden und man sie sich nicht selbst schaffen muss.
Was du auch sehr eindrücklich beschreibst, und das fällt halt eher so in den Bereich Neoliberalismus, ist, wie dadurch, dass strukturelle Probleme individualisiert werden, Menschen auch sozusagen dadurch eigentlich fast schon aufeinander aufgehetzt werden durch diese Abwertung des anderen, der nicht Leistungsträger ist, was dazu führt, dass es auch das kollektives Handeln schwieriger wird und auch Solidarisierung, was ja dann auch dazu führt, dass im öffentlichen Diskurs zum Beispiel oder im veröffentlichten Diskurs so Fragen wie, warum ist es überhaupt so, dass Erwerbsarbeit so ein wichtiger Faktor in unserem Leben ist, kann es nicht anders sein, dass solche Fragen überhaupt gar nicht gestellt werden.
Ja, also wenn gewisse Gruppen als weniger wert, also wenn es einen gewissen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass gewisse Gruppen weniger wert sind, dann ist es natürlich auch einfach, ihre sozialen Rechte zu beschneiden. Und große Fragen wie diese, die du angesprochen hast, oder auch andere zum Beispiel, eben was ist überhaupt Leistung, was fällt über Leistung, wenn sich unter dem Begriff Leistung, wenn sich Leistung wirklich lohnen sollte, was ist denn mit diesen vielen Frauen, die ihr Leben lang auf der Haushalts- und Familienebene sehr viel geleistet haben und jetzt in Altersarmut leben oder ähnliches, oder warum, wie ist es überhaupt mit Personen, die nicht in der Form Leistung erbringen können, aus unterschiedlichen Gründen. Diese Fragen, diese grundsätzlichen Fragen, in welche Gesellschaft wollen wir leben, welche Werte vermittelt eigentlich diese ungleiche Bewertung von unterschiedlicher Erwerbsarbeit? Also das ist zum Beispiel eine Kindergärtnerin, die sich darum kümmert, dass Kinder zum integralen Bestandteil der Gesellschaft werden, unter großen körperlichen und mentalen Anstrengungen, dass die Hälfte Gehalt verdient von einem SAP-Berater, der sich um die Softwareunterstützung in Unternehmen kümmert, Also wollen wir das? Ist das sinnvoll? Ist das so, wie wir das bewerten wollen? Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, warum gibt es diese unterschiedliche Bewertung? Weil in einem Kindergarten kein Gewinn erzielt wird. Mhm. Also das liegt dahinter. Aber diese Frage könnte man sich stellen. Also wie wird Arbeit, Erwerbsarbeit erstens bewertet? Welche Werte stecken hinter der unterschiedlichen finanziellen Vergütung? Wollen wir mit diesen Werten in unserer Gesellschaft leben? Und ist mit jenen Personen, die sehr viel, also diese Trennung in bezahlte und unbezahlte Arbeit, das ist ja kein Zufall. Also das ist ja ein Spiegel von Machtverhältnissen, von ökonomischen, aber auch von politischen Machtverhältnissen. Und die Frage ist, wollen wir das weiterhin so haben oder nicht? Aber zu diesen Fragen kommt das, wie du richtig sagst, im öffentlichen Diskurs gar nicht. Ja.
Und nämlich die Frage nicht nur, wer kann alle nicht sozusagen bezahlte Erwerbsarbeit nachgehen, sondern warum müssen wir das überhaupt wollen?
Warum müssen wir das wollen? Können wir das in Zukunft eigentlich noch? Mhm. Also es gibt ja dieses Zukunft der Arbeit ist ja ein großes Thema. Ich würde da mit Prognosen sehr vorsichtig sein. Mhm. Aber wir können es zum Anlass nehmen zu sagen, genau, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wie soll sich der Niedriglohnsektor in Europa in der Zukunft gestalten, statt dass man quasi anhand der nationalen Ebene die Gruppen auseinanderspielt und als Konkurrenz quasi darstellt, kann man auch sagen, okay, wie machen wir das in Zukunft? Und diese Ängste, die im Niedriglohnsektor vorherrschen, werden häufig auch als diffus abgetan, diffuse Ängste und Gefühle, die sind aber total real. Mhm. Und man könnte statt quasi reaktiv auf diesen rechtspopulistischen Diskurs, der die Gruppen gegeneinander ausspielt, also auch EU-Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete, könnte man einen neuen Narrativ entgegensetzen, keinen reaktiven, sondern einen eigenen von progressiver Seite und sagen, okay, wie machen wir das in Zukunft? Und das würde dann natürlich auch Sicherheit geben.
Ich würde jetzt noch mal gern zurückkommen auf das Thema Abwertung von Feministinnen oder Abwertung von Frauen. Du hast ja in deinem Buch ein ganzes Kapitel zum Thema Geschlecht. Und es gibt ein paar Klischees Feministinnen gegenüber, die schon sehr lange bestehen und die halt auch in der Geschichte des Feminismus schon immer und immer wieder vorgebracht werden. Was sind da so gängige Beleidigungen und Klischees, mit denen Feministinnen ganz oft abgewertet werden?
Ja, also dass man schierig ist zum Beispiel oder dass man frustriert ist und einmal wieder richtig Sex haben sollte, damit man nicht mehr so frustriert ist oder dass man Männerhasserin ist, lesbisch, genau, also so in die Richtung. Also das gab es, wie gesagt, immer schon. Mhm. Und das ist ein meiner Ansicht nach trauriger Versuch, Personen zu entwerten, die ungleiche Machtverhältnisse in Frage stellen, ja.
Ich habe mir dann noch ein paar Sachen aufgeschrieben, und zwar humorlos,
ja,
ist auch ganz wichtig, hysterisch, dann zwei Sachen, die nicht wirklich abwertende Begriffe sind, aber es wird auch Feministinnen oft also hingeworfen, dass Feminismus nicht mehr notwendig ist oder Feminismus schon tot ist oder vorbei ist.
Ja.
Das ist was auch irgendwie den Feminismus von Beginn an irgendwie schon begleitet. Und was ich auch besonders interessant finde, ist, wenn man Feministinnen einfach als Emanzen oder Kampfemanzen bezeichnet und sozusagen der Begriff Emanze selbst schon reicht, um sie abzuwerten. Also einfach nur die Bezeichnung als Feministin oder Emanze reicht schon. Das ist schon schlimm genug.
Ja, Feminazi fällt mir auch noch ein.
Also, das habe ich vergessen.
Verglichen mit...
Genau, ja.
Genau.
Ja. Du hast dir da vor kurzem auch was gepostet. Da hat ein, ich will jetzt deinen Namen nicht sagen, aber ein bekannter Pop-Philosoph, kann man so sagen, glaube ich, in Bezug auf MeToo eben geschrieben, dass die Debatte, die MeToo-Debatte irgendwie gekapert worden ist von irgendwie so durchgeknallten Feministinnen, die viel zu weit gehen. Und dann hast du geschrieben, dass die Strategie, Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, als durchgeknallt und männerfeindlich zu bezeichnen, um ihre Anliegen zu delegitimieren, so alt ist wie der Feminismus selbst.
Ja. Genau, also ich finde besonders dieses Argument der Hysterie total interessant, weil, also in meinem Alltag einfach, also als Soziologin natürlich hat man permanent, macht, Es ist quasi der Job, gesellschaftliche Beobachtungen durchzuführen. Aber in meinem Alltag frage ich mich oft, wie sich diese Zuschreibung durchsetzen konnte. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man daran denkt, wenn man sich einmal vorstellt, dass bei Fußballmatches regelmäßig extrem viel Polizei in den U-Bahnen und in den Stadien und so weiter vor Ort ist, damit das nicht eskaliert, damit keine körperlichen Auseinandersetzungen folgen. Man muss sich nur mal vorstellen, dass das für Frauen, dass diese Strukturen für Frauen eingerichtet werden, dass Polizistinnen auf der Längenfeldstraße stehen und schauen, dass Frauen nicht in einen Raufhandel miteinander kommen. Ich meine, das ist ja irre, wenn man das umdreht. Da wäre sofort der Ruf sehr laut, Frauen sind so hysterisch, können ihre Emotionen nicht kontrollieren, wir müssen mit staatlichen Kosten dafür bezahlen, dass die so hysterisch sind. Das ist umgekehrt zum Beispiel nicht der Fall. Also Hysterie gibt es ja bei Männern gar nicht. Sie sind laut, durchsetzungsfähig oder maximal cholerisch. Aber ich beobachte sehr häufig eine enorme Hysterie und einen Mangel an Emotionskontrolle bei Männern, der aber nicht so benannt wird. Und ja, also dieses durchgeknallt und hysterisch finde ich extrem witzig, weil es ja eigentlich, es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Gefühl oder mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder schockiert oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen und welche Nachteile Frauen, aber eben auch Männer dadurch haben. Mhm. Und außerdem diese Idee, dass es eine Trennung gibt zwischen Emotionen und Verstand, ist eine Erfindung. Also das ist ja nicht so. Das wird ja auch häufig bei Wahlen irgendwie so diagnostiziert, dass die nicht so gebildeten Schichten unter Anführungszeichen so leicht emotionalisierbar sind, aber gebildete Milieus wählen auch nach Emotionen, aber die sind eben von anderen Bereichen affektiv berührt. Mhm. Aber das, also diese Trennung gibt es einfach nicht. Ja.
Ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, also auch, du hast ja das Beispiel mit dem Fußballmatch jetzt irgendwie gesagt, was da auch, glaube ich, noch reinspielt, ist, dass wir immer wieder lernen oder was uns immer wieder gesagt wird, dass man mit Männern nachsichtiger umgehen muss, weil sie ja irgendwie auch noch alle Buben sind.
Ja, yeah, boys will be boys.
Genau, ja. Also ich glaube, so diese, ja, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, ja, weil einerseits leben wir in einer Gesellschaft, die Frauen total infantilisiert, aber gleichzeitig wird von Frauen halt ein viel größeres Maß an emotionaler Reife verlangt als von Männern.
Ja, also zum Beispiel in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn bin ich ausschließlich von Männern angeschrien worden, die mich für ihre Komplexe bestrafen wollten. Wenn, also Frauen können sich sowas gar nicht leisten. Also das würde vielleicht würde es auch vereinzelt in der Berufswelt stattfinden, aber das quasi ohne Konsequenzen da ein, dass man halt quasi als Mistkübel für eigene Unzulänglichkeiten behandelt wird, das kann man sich eigentlich so als Frau in dem Ausmaß nicht leisten. Und ich finde das eben sehr interessant, dass viele Frauen sehr viel Zeit und Geld aufwenden, um ihre Selbstreflexion und ihre Verhaltensweisen quasi, um ihre Verhaltensweisen zu reflektieren und ihre Wahrnehmungen und einerseits in emotionaler Intimität mit anderen Freundinnen, andererseits auch in Form von Therapie oder ähnliches. Und das wird in dem Ausmaß nicht von Männern praktiziert und es gibt eben dieses Phänomen der Emotional Labor, dass eben viele Frauen die einzige Person sind in heterosexuellen Partnerschaften, mit der viele Männer quasi diese emotionale Intimität praktizieren. Und das ist natürlich eine sehr große Last für viele Frauen, aber auch ein Aufwand, Zeitaufwand und die hart erarbeiteten Ressourcen und Kompetenzen in dem Bereich werden dann quasi als Gratis-Coaching-Leistung dann noch weitergegeben. Also das gibt's halt, das wird halt schon sehr früh auch irgendwie vermittelt. Mädchen müssen brav sein, Buben dürfen schlimm sein. Das kann man in der Volksschule, im Kindergarten beobachten, auf Spielplätzen und so weiter. Das ist natürlich eine Form der Sozialisation, das ist nichts Biologisches oder Genetisches, wie das so häufig dargestellt wird.
Magst du kurz nur das Wort Emotional Labor erklären, weil ich vielleicht verstehen das nicht alle.
Ja, also es geht einfach darum, dass man gewisse, also ich kann ein lustiges Beispiel erzählen aus meinem Umfeld. Ein Bekannter von mir, der hat mir erzählt, dass wie er ein Kind war und alleine mit seinem Vater zu Hause und er traurig war und zu weinen angefangen hat, sein Vater seine Frau, also dessen Mutter angerufen hat, damit die Mutter quasi das Kind beruhigt. Also das wäre ein ziemlich, das finde ich ein ziemlich eindeutiges Beispiel dafür, dass die all die emotionale Arbeit, die in Beziehungen oder in das Selbst oder in die eigenen Verarbeitungsmöglichkeiten gehen, dass das sehr stark von Frauen ausgeht. Also in der familiären Arbeit, in der Beziehungsarbeit, aber zum Teil auch, dass man quasi, dass Männer eben auch weniger dahingehend sozialisiert werden vielleicht oder dass es weniger zum Männlichkeitsbild gehört, Hilfe zu suchen. Was sehr destruktive Auswirkungen haben kann. Suizidrate zum Beispiel ist bei Männern höher, aber auch Gewalt gegen andere. Also Gewalt ist ein sehr stark männliches Phänomen. Und ja, also so würde ich das...
Bianca Jankowska hat da vor kurzem einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Ich habe nämlich zum Thema emotionaler Arbeit immer so in Bezug auf Intimbeziehungen oder im Kontext von Intimbeziehungen nachgedacht. Und sie hat dann einen Artikel geschrieben, wo es um Freundschaften ging. Und die hat dann irgendwie begonnen mit, also ich kann das jetzt natürlich nicht Wort für Wort wiedergeben, aber so, du hast einen furchtbaren Tag gehabt, du kommst irgendwie von der Arbeit heim, du willst eine gute Freundin oder einen guten Freund anrufen und du kannst irgendwie, also nicht Susi und Kurt anrufen. Wen von den beiden rufst du an? Und sie hat halt diesen Artikel geschrieben, um sozusagen auch zu plädieren dafür, dass man einfach männlichen Freunden auch mehr zutraut. Und das war irgendwie zum ersten Mal, dass ich das in Bezug auf Freundschaften auch gedacht habe, so.
Ja. Zutrauen, ja, das ist das eine, aber ja, das ist auf jeden Fall so, zutrauen und zumuten, ja, also es sollte halt zumindest die Bereitschaft da sein, über derartige Dinge sprechen zu wollen, beziehungsweise oft wird einem ja auch, werden ja auch die eigene Wahrnehmung oder Gefühle ein bisschen abgesprochen oder dass man quasi übertreibt und dass das eigentlich eh nicht so schlimm ist und man nicht so viel nachdenken muss. Also das wäre natürlich auch wichtig, dass das dann zutrifft. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Zumutbarkeit auch ein wichtiger Faktor ist, ja.
Und dass es nicht so schlimm ist und man sich ja nur reinsteigert und man nur hysterisch ist, das ist was man auf einem Kollektiv, auf einer kollektiven Ebene ja, finde ich, in der MeToo-Debatte sehr schön mitgekriegt hat, wo irgendwie so teilweise schon so ein kollektives Gaslighting von Frauen, finde ich, irgendwie stattgefunden hat. Und dann gleichzeitig auf der anderen Seite man immer wieder so komplette Entgleisungen von Männern dann irgendwie, auch emotionale Entgleisungen von Männern irgendwie mitverfolgen konnte. Also ich war in den letzten Monaten immer wieder sehr fasziniert von diesen, also von so Leuten wie Kavanaugh oder so, also fasziniert, ja, also im Sinne von, ich fand es total interessant, welche Emotionen Männer zugestanden werden, während die Frauen, die ruhig einfach nur ihre Geschichte erzählen, als die hysterischen Geschichten so. Und das war so ein absurder Kontrast, finde ich.
Ja, ich finde, das kann man sehr häufig beobachten. Also vor allem jetzt auch unter rechtspopulistischen Regierungen in vielen westlichen Demokratien, also dass das sehr stark unterschiedlich bewertet wird. Also bei Männern heißt das dann durchsetzungsfähig oder jetzt mal auf den Tisch hauen. Und bei Frauen dann eben hysterisch und emotionalisiert und es wird quasi die Mündigkeit eigentlich abgesprochen dadurch, ja.
Du hast ja vorher schon das Thema Gewalt angesprochen und im Buch schreibst du sehr klar, dass es da einen Konnex zwischen Männlichkeit und Gewalt gibt und du nennst School-Shootings, aber auch so Gewalt in Beziehungskontexten und du sagst, dass es vor allem weiße Mittelschichtsmänner sind, die so eskalieren sozusagen. Und du meinst eben, dass diese Gewalt auch ein Wiederherstellen von Männlichkeit ist, weil davor diese Männer eine Abwertung als nicht männlich genug erfahren haben.
Genau, also im Kontext von School-Shootings kann man das aus soziologischer Perspektive beobachten, weil es waren hauptsächlich eigentlich weiße Mittelschicht Jugendliche aus weiße Jugendliche aus dem Mittelschicht-Kontext, die zuvor, also was die School-Shooters gemeinsam hatten, war nicht, dass sie jetzt vielleicht alle aggressive Computerspiele gespielt haben oder aggressive Musik oder ähnliches gehört haben, sondern dass sie von ihren Klassenkolleginnen und Kollegen nicht als männlich wahrgenommen wurden, weil sie vielleicht eher ruhiger waren, vielleicht sich nicht besonders für Mädchen interessiert haben oder das besonders nicht gezeigt oder nicht besonders gezeigt haben und ähnliches. Und dass Gewalt eben eine Möglichkeit war, um den anderen mal so wirklich zu zeigen, dass sie eigentlich wirklich stark sind und dass sie eigentlich männlich sind. Also es ist auch eine Form, um diese, ja, um diese Machtverhältnisse, die mit Männlichkeitsbildern einhergehen, wiederherzustellen. Mhm. Ja. Oder überhaupt herzustellen.
Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, ist, dass ja auch das wiederum implizit eine Abwertung von Weiblichkeit ist. Also Männer werden dann abgewertet, wenn sie jetzt mit Anführungszeichen gedacht, weibliche Eigenschaften zeigen, weibliche Interessen zeigen, also nicht sich weiblich bewegen. Und das zeigt sich ja dann auch oft bei so homofeindlichem Mobbing, wo es mehr um Gender Policing geht, also um tatsächliche Homosexualität oder so. Also es geht darum, wie sich jemand kleidet, dass es zu weiblich ist, dass es irgendwie so eine Transgression ist in Bezug auf die Geschlechterperformance. Das finde ich ja voll interessant auch in dem Kontext.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Abwertung von Weiblichen, ich meine, das durchzieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Das beginnt eben bei Vulnerabilität, Verletzlichkeit zum Beispiel, dass man kleinen Buben schon früh sagt, sie sollen nicht so viel weinen und sich zusammenreißen, nicht wie ein Mädchen herumheulen und ähnliches. Also es beginnt bei Vulnerabilität bis hin zum Kleidungsstil und ähnliches. You throw like a girl und so weiter. Also alles, was quasi Mädchen machen, ist schlechter im Prinzip, ja. Und bei Homosexualität, da kommen unterschiedliche Faktoren, finde ich, zusammen. Also ich finde das ja besonders interessant. Ich hatte da vor kurzem eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion auch mit einem Mann, der meinte, er mag einfach Homosexuelle nicht so. Und dann habe ich, hab ich gemeint, warum? Also ich wollte wissen, warum. Und ich meinte, naja, er ist ja einmal so sehr aufdringlich irgendwie angebraten worden von einem, das dachte ihm überhaupt nicht, das mag er überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, das ist bei mir der Fall, seit ich 12 Jahre alt bin, soll ich jetzt deswegen Männer nicht mögen oder generell ablehnen? Mhm. Und das finde ich halt sehr witzig, dass einerseits, dass gewisse Erfahrungen oder Erfahrungswerte von Frauen quasi nur nachvollziehbar sind, wenn man sie selbst erlebt. Mhm. Oder wenn es Personen, Frauen erleben, die mit einem verwandt sind. Mhm. Sehr häufig das Argument, stell dir vor, das ist deine Tochter oder Schwester. Und nur wenn sie quasi ein Teil deiner genetischen Struktur ist, dann kannst du versuchen, dich in die Person hineinzufühlen. Und genau, also das...
Auch interessant, in dem Kontext hat er wahrscheinlich Homosexuelle immer nur männlich gedacht.
Genau, ja, absolut. Das ist ja auch ein großes Thema, also auch bei der Pride. Also ich kenne auch einige junge Frauen, die sich da auch dafür engagieren, dass eben nicht, also bei den Aftershow-Partys und so weiter, quasi nicht nur auf den Flyern diese klassischen männlichen homosexuellen Paare dargestellt werden, sondern mehr Diversität abgebildet wird.
Mhm. Weil wir schon von Abwertung von Weiblichkeit gesprochen haben, findest du, gibt es das auch in feministischen Kontexten?
Von Weiblichkeit, also quasi diese Stereotype oder...
Ja, genau, das ist einfach so... weibliche Frauen oder Frauen, die halt irgendwelchen Klischees entsprechen, vielleicht abgewertet werden.
Ja, also es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, was Feminismus bedeutet und wie er gelebt werden soll. Mhm. Also es gibt ja auch unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel Lipstick-Feminist, finde ich ganz interessant. Also dass es quasi schon ein Widerspruch ist, dass man sich schminkt, beziehungsweise dass man das quasi erklärend hinzufügen muss, dass das kein Widerspruch mit Feminismus ist und ähnliches. Also im Bereich, es ist auch schwierig, weil für mich definiert sich Feminismus nicht darüber, was man von sich behauptet, sondern wie man handelt. Mhm. Und das bedeutet dann auch, dass Leute, die keine Ahnung haben, was Feminismus ist oder Feminismus ablehnen, eigentlich sehr feministisch agieren. Also das ist in meinem...
Feminismus ablehnen, du meinst wahrscheinlich das Wort ablehnen.
Genau, das Wort und die Klischees, die mit dir mit verbunden sind. Aber in meinem Verwandtschaftskreis zum Beispiel ist eine junge Mutter auch, die zu ihre Tochter ist zu ihr gekommen, die jüngste Tochter, sie hat zwei ältere Brüder und hat gesagt, ja, die Buben lassen mich nicht in Ruhe. Und sie hat gemeint, du gehst jetzt zurück und sagst, ihr könnt das nicht mit mir machen, das geht nicht. Mhm. Und ich bin daneben gesessen und habe gedacht, okay, das ist eigentlich ziemlich emanzipatorisch. Mhm. Also sie versucht, die Tochter zu ermächtigen und nicht, dass die Tochter sich daran gewöhnt, Autoritäten quasi zu holen, sondern selbstbestimmt zu sein. Und das ist meiner Ansicht nach ein ziemlich emanzipatorischer Zugang gewesen. Und die Person selbst hat aber keine Ahnung, dass das eigentlich so ist. Mhm. Und das bedeutet, meiner Ansicht nach gibt es auch Feministinnen und Feministen, ohne dass die eine Ahnung drüber haben. Mhm. Und aber auch gleichzeitig, es gibt Personen, die sich als feministisch bezeichnen, die das aber eigentlich nicht sind, weil sich das durch Handlungen zeigt, nicht durch Selbstbezeichnungen.
Mhm. Ja, eine Sache, die du auch beschreibst in dem Buch, ich sage jetzt nochmal den Titel, weil die Leute sich das kaufen sollen, in bessere Gesellschaft, ist so die Abwertung von Opfern, von Gewaltdelikten. Und das findet man ja auch manchmal bei häuslicher Gewalt, aber ganz stark bei sexualisierter Gewalt. Warum ist es so, und man kann, also die MeToo-Debatte ist halt, finde ich, immer so ein gutes Beispiel, wenn man da sozusagen auf Diskurse verweisen kann, die allen bekannt sind. Mhm. Aber warum sind die Opfer da immer Accusers und warum ist es so wichtig, Opfer abzuwerten, gerade wenn es um so geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen geht?
Ja, das ist ein sehr interessanter Bereich. Also wenn man sich Kriminalität ansieht, dann ist das ein spezieller Bereich der Kriminalität, wo Zuschreibungen getätigt werden, die wo in anderen kriminellen Bereichen nicht getätigt werden würden. Zum Beispiel, dass man sagt, sich in die Opferrolle begeben oder die Opferkarte ausspielen, dass bei sexuellen Übergriffen sehr häufig verwendet wird, diese Zuschreibungen. Aber jetzt zum Beispiel bei Diebstahl oder Einbruch würde das niemals erwähnt werden, dass man, wenn in der Wohnung eingebrochen wird, dass man sagt, sie spielt die Opferkarte aus oder sie begibt sich in die Einbruchsopferrolle.
Sie ist dann auch nicht die Beschuldigerin.
Genau, ja. Also es ist halt immer auch eine Unterstellung der Mitschuld, Mitschuld in dem Fall, nicht mit Verantwortung, sondern das ist etwas, was sehr häufig in dem Bereich passiert, dass das auf den Kleidungsstil zurückgeführt wird oder dass die Verantwortung sehr stark im Bereich des potenziellen Opfers liegt und nicht im Bereich des potenziellen Täters. Das sieht man ja auch bei Diskussionen, wenn zum Beispiel in College-Campuses vermehrt Übergriffe, sexuelle Übergriffe stattfinden, dass dann den jungen Frauen geraten wird, dass sie nach 10 Uhr, nach 22 Uhr nicht mehr am Campus sein sollten, sondern zu Hause, also diese Form der Ausgangssperre. Und da könnte man sich auch fragen, wieso müssen die potenziellen Opfer Platz machen und nicht die potenziellen Täter, weil das wäre einerseits eine gleichermaßen logische Verordnung.
Mhm. Und andererseits, zu sagen, die Männer sollen nicht rausgehen.
Genau, es wäre dasselbe, zu sagen, die Frauen sollen nicht rausgehen, die Männer sollen nicht rausgehen. Und es hätte auch pädagogische Effekte. Mhm. Weil dann würde innerhalb der Gruppe der Männer vielleicht stärker so, ja, Sensibilisierung, weil ja die eigenen Mobilitätsmöglichkeiten dann eingeschränkt werden. Und wenn es um einen selbst geht, dann vielleicht die Sache ein bisschen dringlicher wird. Also das ist etwas, was wir in vielen Bereichen beobachten können. Eben auch, dass man den Frauen sagt, sie sollen einen Meter Abstand halten oder sie soll sich nicht durch Drogen und Alkohol wehrlos machen. Mhm. Statt dass man Männer sagt, sie sollen die Wehrlosigkeit nicht für ihre einseitigen sexuellen Gelüste benutzen und ähnliches. Also es wird auch in Wien gibt es Workshops von Wiener Linien in Kooperation mit der Polizei. Wie verhalte ich mich im öffentlichen Raum für Frauen? Meiner Ansicht nach wäre es wichtig, die potenziellen Täter stärker zu adressieren und nicht die potenziellen Opfer. Ja.
Und es gibt auch alle möglichen Innovationen. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt jetzt ein K.O.-Tropfen-Armband, glaube ich, wo man irgendwie, wenn man das irgendwo auf den Nagellack, gibt es auch, glaube ich, mittlerweile, wenn man das irgendwie eintaucht, sieht man, ob irgendwie im Getränk K.O.-Tropfen drinnen sind.
Genau, also da gibt es auch schon konsumkapitalistische Interessen, die dahinter stecken. Also Pfefferspray kennen wir eh schon lange, aber auch viele andere Innovationen, zum Beispiel auch so eine Hose, die man sich zum Joggen anzieht und die dann einen lauten Ton von sich gibt, wenn man an diesen Schnürdeln zieht oder ähnliches. Und das ist natürlich auch wieder eine, also einerseits ist man dann in der Frau in der Situation, permanent diesen potenziellen Threat im Hintergedanken zu haben. Also was, ja.
An man sich ist halt permanent gefährdet.
Genau, also diese Gefahr ist eigentlich normalisiert dadurch. Mhm. Und es ist, kann dann natürlich auch zu den Situationen kommen, dass wenn man eben dann Opfer von K.O.-Tropfen oder ähnliches wird, dass man das dann auch wieder die Verantwortung zum Opfer, warum hast du dann nicht dieses Armband oder ähnliches verwendet? Und ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber vor kurzem wurde auch diskutiert, ob man nach einer Vergewaltigung bei der Anzeige auch die Telefonliste und die letzten Anrufe und Kontakte des Opfers durchschauen soll, ob dieses Opfer bereits mit dem Täter Kontakt hat und dass vielleicht Hinweise darauf sind, dass es eh, dass sie da eh eigentlich eh einverstanden war. Und genau, also das, ja.
Ganz besonders entzückend fand ich auch vor kurzem, es gibt offenbar jetzt ein Kondom, ich glaube nur auf dem amerikanischen Markt bis jetzt, dass man mit 4 Händen aufmachen muss, um es aufzukriegen.
Mhm, okay, ja.
Und es ist halt auch wirklich eine Augenauswischerei, finde ich. Also nicht nur, es ist eine, ja, es macht nicht nur das Opfer verantwortlich, sondern ja, es sind halt alle möglichen absurden, sozusagen impliziten Ideen dahinter, die nicht wirklich dazu beitragen würden, sexuelle Gewalt zu verhindern oder zu verringern.
Ja, und da finden eben in dem Bereich leider sehr viele Bagatellisierungen statt, die lebensgefährlich sein können. Also wir wissen eben zum Beispiel, dass Wegweisung nicht funktioniert. Es gab in Österreich dieses Jahr Frauenmorde nach einer Wegweisung und dass U-Haft zum Beispiel viel sinnvoller wäre. Und eben im Zuge des Frauenvolksbegehrens habe ich auch im Nationalrat eben dazu gesprochen und dass vom Innenministerium eben die Mittel gekürzt werden, um Frauenmorde oder Gewalt gegen Frauen zu verhindern, worauf mir dann ein Vertreter des Innenministeriums gesagt hat, das stimmt nicht, sie haben dieses Jahr sehr stark investiert, unter anderem in Rad auf Draht. Also, okay. Also Rad auf Draht ist meiner Ansicht nach eine Hotline für Scherzanrufe von Jugendlichen, aber nicht, ich weiß nicht, wie viele Frauenmorde da schon verhindert wurden.
Auf jeden Fall keine Institut, also keine Organisation, die präventiv gegen Frauen, gegen Gewalt an Frauen arbeitet.
Ja.
Aber warum ist es denn so wichtig, Opfer abzuwerten? Also was tut das für uns, wenn wir Opfer, also, oder was gibt uns das, wenn wir Opfer abwerten?
Naja, es gibt uns ein Gefühl der Kontrolle über unser eigenes Leben, weil wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass, wovon viele Menschen ausgehen wollen, dass einem das im Leben widerfährt, was einem gebührt, also Karma und ähnliche Dinge, you get
what you deserve,
man erntet, was man sät und so weiter, das ist natürlich ein Bedürfnis von vielen Menschen, um eine Art Kontrolle über das Leben zu haben. Und wenn man sich dann denkt, ah, okay, die Nachbarkinder sind entführt worden, aber bei meinen Kindern wird das nie passieren, weil ich passe viel besser auf die auf. Oder, ah, okay, die ist vergewaltigt worden, weil sie einen kurzen Rock gehabt hat und völlig betrunken. Na, mir wird das nicht passieren, weil ich passe da viel mehr auf und würde mich nie so anziehen. Das gibt eben ein Kontrolle, ein Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben. Das ist für viele Menschen, also die unsichere Dimension des Lebens, der Kontrollverlust, der in vielen Bereichen eigentlich vorherrscht, ist für viele Menschen schwer zu ertragen. Und das ist eben ein Versuch quasi, das in Zaum zu halten, dieses Gefühl.
Also die anderen sind an dem, was ihnen passiert ist, mitschuld.
Genau.
Und ich selber kann kontrollieren, was mir passiert und deshalb wird es mir nicht passieren.
Genau, weil ich besser aufpasse, ja.
Ja, es gibt ja auch noch eine Reihe von anderen Abwertungen von, jetzt nicht nur Feministinnen, sondern auch von Frauen, die sehr anders sind als Abwertungen, denen Männer ausgesetzt sind, die ja meistens Abwertungen als zu weiblich sind, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und da sprichst du von der Rabenmutter und der Karrierefrau. Warum, also ja, magst du dazu kurz was sagen?
Ja, also als Frau, die sich gleichermaßen für Familiengründung und berufliche Karriere unter Anführungszeichen interessiert, kann man das eigentlich nicht richtig machen. Mhm. Also in keinem der beiden Bereiche. Entweder man ist eine Rabenmutter und vernachlässigt das Kind und ist zu stark fokussiert auf den Beruf, oder man ist eine schlechte Arbeitnehmerin, weil man eben dieses Kind hat und so oft ausfällt. Oder
eine
wenn
Klugge
man
einfach, ja.
Genau, und wenn das Kind krank ist, dann ist das ein großer Unsicherheitsfaktor. Mhm. Oder man ist eine junge Frau mit noch keinen Kindern, oje, dann wird die wahrscheinlich bald in Karenz gehen. Und hier gibt es sehr viele abwertende Zuschreibungen, die es für Männer eigentlich gar nicht gibt. Also Rabenvater hört man eigentlich selten. Mhm. Also gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und Karrierefrau ist auch eine sehr beliebte, abwertende Zuschreibung gegenüber Frauen, die einfach Ambitionen haben. Also bei Männern heißt das Ambitionen. Und ist zum Beispiel auch am Partnermarkt ein Attraktivitätsfaktor. Für Frauen im Gegenteil. Also für Frauen ist das Gegenteil der Fall. Die gelten häufiger als verbissen, egoistisch und zu sehr auf sich selbst konzentriert. Und also derartige Zuschreibungen habe ich auch schon öfter erlebt. Mhm. Also dass man quasi, wenn man unter Anführungszeichen erfolgreich ist oder ambitioniert, dass das sofort als Egoismus ausgelegt wird. Und das ist eben bei Männern überhaupt nicht der Fall.
Mhm. Was ich dabei interessant finde, ist, dass es auch hier so Schritte aus einem traditionellen Geschlechterbild heraus sind, die stigmatisiert werden.
Ja.
Also Emanzipationsversuche oder Emanzipationsstreben, berufliche Verwirklichung, finanzielle Unabhängigkeit. Und ich habe das dann irgendwie beim Lesen auch zusammengedacht mit dem, was wir eben vorher gesagt haben über Männlichkeit. Also bei Männern wird halt auch diese Transgression sozusagen sanktioniert vom Männlichen ins Weibliche, und bei Frauen ist es dann sozusagen ein Austreten aus einem Geschlechterstereotype durch anderweitige, nicht-stereotype Verhaltensweisen.
So. Ja, also das ist, man muss dazu sagen, das ist in Österreich ein spezieller Fall. Österreich hat sehr stark verankerte traditionelle Geschlechterrollen, stärker als in anderen Ländern. Also zum Beispiel in Österreich stimmen 60% der Bevölkerung der Aussage zu, dass ein Vorschulkind leidet, wenn die Mutter arbeitet. Mhm. Vorschulkind ist 5 Jahre. Mhm. Und in Frankreich sind es zum Beispiel 30%. Also das ist auch, finde ich, wichtig im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo sehr häufig berechtigterweise gesagt wird, es fehlt an Infrastruktur, an öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, besonders am Land, besonders für unter 3-Jährige. Ja, das ist de facto so. Wir wissen aber trotzdem nicht, ob diese Angebote in Anspruch genommen werden würden, weil es eben diese starke, traditionelle Idee gibt, dass Kinderbetreuung in den privaten Bereich der Familie fällt. In anderen Ländern ist das vielmehr eine gesellschaftliche Aufgabe, wird das vielmehr als gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Und insgesamt muss man sagen, dass man schon von einer Art eben Backlash sprechen kann, dass viele Männer spüren, dass ihre Vormachtstellung gefährdet oder wird oder in Frage gestellt wird, und sind auch mit komplett anderen Rollenbildern aufgewachsen. Also wo der Vater quasi der Alleinernährer war und die Mutter zuständig war für die Kinder, den Haushalt und Ähnliches. Das ist jetzt unter heutigen Bedingungen nicht mehr möglich. Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Das Alleinernährermodell funktioniert nicht mehr. Frauen müssen auch arbeiten gehen, damit man über die Runden kommt als Familie, als heterosexuelles Paar, als Familie. Und ist natürlich dann eine Schwierigkeit für manche Männer, die ihre Männlichkeit darüber definieren, dass sie eben Alleinernährer sind oder innerhalb der Haushaltskonstruktion die größere ökonomische Potenz haben. Und dann gibt es eben Versuche auf unterschiedlichen Ebenen, diese Gleichberechtigungs- oder Emanzipationsprozesse, wenn man das so übertrieben fast nennen möchte, zu unterbinden, ja, auf unterschiedlichen Ebenen, politisch und privat. Ja.
Du sprichst in deinem Buch ja auch davon, dass Abwertung eine Form von Gewalt ist, also dass es symbolische Gewalt ist. Wie meinst du das genau?
Also in Gesellschaften, in denen Macht nicht mehr durch körperliche Gewalt hergestellt oder aufrechterhalten wird, gibt es andere Formen von Gewalt, die auch gewaltvoll wirksam sind, aber auf anderen Ebenen. Also es gibt da unterschiedliche Beispiele. Einerseits zum Beispiel dass man Armutsbetroffene als faul, gesundheitsgefährdend, kindervernachlässigend und parasitär darstellt. Mhm. Diese Bilder, also Bilder, Sprache, Bilder und Diskurse haben eine sehr starke Wirkungsmacht auf unsere Haltungen, auf unsere Werte, auf unbewusster und bewusster Ebene. Und diese Bilder und diese Abwertungen können übernommen werden, eben auch von den Gesellschaftsgruppen selbst. Mhm. Und das kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, also einerseits Apathie und Resignation, also wenn man permanent vermittelt bekommt, dass man gesellschaftsschädigend ist, dass man bekommt keine Anerkennung innerhalb der Gesellschaft, Anerkennung ist ein Grundbedürfnis von Menschen, dann kann das zu Resignation oder Apathie führen, aber es kann auch zu Gewalt, Gewaltkriminalität und Extremismus führen, weil man sowieso nichts zu verlieren hat, auch nicht zu gewinnen und unterschiedliche andere Aspekte dann Anerkennung verschaffen sollen, wie zum Beispiel körperliche Kraft. Also wenn man von Gewalt spricht zum Beispiel, möchte man dann Anerkennung oder ja Anerkennung darüber bekommen, weil es auf anderen Ebenen nicht funktioniert.
Ist Identitätsbildung überhaupt möglich oder die Abwertung von anderen?
Ja, also Gruppenidentität ist sehr wichtig für den Menschen als soziales Wesen und auch die Abgrenzung von anderen, dass man sich unterscheidet und dass man weiß, worin man sich unterscheidet, dass man sich abgrenzt. Aber der weitere Schritt, dass man diese andere Gruppen als minderwertig wahrnimmt, ist nicht gezwungenermaßen notwendig für die Identitätsbildung. Mhm.
Gibt es sonst noch irgendwas in Bezug auf Geschlecht und Abwertung oder in Bezug auf dein Buch oder was auch immer, was du noch gerne loswerden würdest, was wir noch nicht besprochen haben?
Sehr viel eigentlich.
Ja, leg los.
Nein, also im Bereich Sexualität zum Beispiel gibt es sehr viele Abwertungen für Frauen, die sexuell freizügig leben. Da gibt es unzählige abwertende Begriffe, Schlampe, Flittchen und Ähnliches, die es bei Männern nicht gibt. Das ist eher ein Zeichen von Virilität und Stärke und das ist auch ein Versuch quasi, Frauen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu beschämen und abzuwerten. Auch im Bereich Verhütungsmitteln zum Beispiel gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien. Also es wurde jetzt eine hormonelle Verhütungsmethode für Männer, ist in einem Testversuch gescheitert wegen den Nebenwirkungen, wie Stimmungsschwankungen und ähnliches. Also Frauen haben diese und darüber hinaus noch sehr viel mehr Nebenwirkungen, Thrombosegefahr, ähnliches.
Das ist schon öfters
und das
passiert.
Wird kaum problematisiert im selben Ausmaß.
Das ist die Pille für den Mann, auf die wir seit den 70er Jahren mittlerweile warten, glaube ich so. Mhm. Dass der Testverläufe dann irgendwie gescheitert sind, weil die Männer gesagt haben, sie sind dann so emotional oder so. Ja. Aber ich mir dann denke so, ja, aber Frauen wird das ohne Probleme zugemutet.
Genau, ja. Ja. Ja, und eben auch, was Verantwortung bei Kindern betrifft, also dass sich Männer ohne Probleme einer ungewollten Schwangerschaft entziehen können und Frauen nicht, oder es wird zumindest diskutiert, dass sie es nicht mehr oder nicht sollen.
Du redest jetzt von Schwangerschaftsabbruch.
Schwangerschaftsabbruch, zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger wird und es ist von Seiten des Mannes ungewollt, kann er einfach gehen. Und Frauen sollen das nicht, sollen sich nicht quasi von dieser ungewollten Schwangerschaft befreien können. Und
wie kann eine gesetzliche Regelung ausschauen, wo Männer dann nicht einfach gehen? Das Gegenargument ist ja dann immer, ja, was sind die Frauen, die schwanger sind?
Ja, also ich finde, wir sollten anfangen bei der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertung, weil Mütter, die dann zum Beispiel diese Verantwortung übernehmen, werden ja dann abgewertet, auch zum Beispiel bei Teenager-Müttern, die sind dann so verantwortungslos und ähnliches, aber in Wirklichkeit übernehmen sie ja Verantwortung und kümmern sich um dieses Kind. Und die Teenager-Väter zum Beispiel werden gar nicht erwähnt, natürlich, weil sie auch nicht sichtbar sind, aber ich finde, es sollte ein bisschen die...
Warum sind sie denn nicht sichtbar?
Die Verhältnisse der Bewertung ein bisschen stärker reflektiert und angepasst werden, ja.
Und eine Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, übernimmt ja auch Verantwortung.
Ja, und also ich finde dieses Thema mittlerweile wirklich, also ich habe sehr wenig Akzeptanz mehr, weil wir müssen einfach auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen fällen, meiner Ansicht nach. Also das würde ich mir in aufgeklärten Gesellschaften sehr stark wünschen. Und wir wissen einfach aus Studien, dass Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nicht zu einer Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen führt, aber zu einer stärkeren Gefährdung der Frauen und vieles mehr. Also es ist wirklich dieses Thema, also für mich selbst ist es schon sehr schwierig, das wieder und wieder diese Diskussion zu führen. Aber ich frage mich, wie das für Frauen ist, die schon jahrzehntelang mit diesem Thema immer wieder zu tun haben müssen. Also, ja.
Die 75 mitgekriegt haben, dass es endlich nicht mehr sozusagen bestraft wurde und so, ja.
Genau. Und jetzt,
ja. Du hast vorher Sexualität ja gerade angesprochen und gemeint, dass es gerade für Frauen, die viel Sex haben, sehr viele abwertende Begriffe gibt. Da ist ja irgendwie, finde ich, interessant, dass es genau die gleiche Dynamik gibt wie bei Frauen, die wie beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil da kann man es auch nie richtig machen als Frau. Also entweder man arbeitet zu viel oder man arbeitet zu wenig, so, also Erwerbsarbeiter. Und beim Thema Sexualität ist es ja, finde ich, auch sehr ähnlich, weil du kannst entweder eine Schlampe sein oder du bist halt Brüder und verklemmt oder was ist da für...
Ja, genau.
Und das ist halt ein sehr schmaler Grat. Es stellt sich die Frage, wo, also wie, wann mache ich es richtig?
Ja, also es geht nicht. Ja. Es ist wirklich, also die negativen Klassifikationen sind so breit gestreut, dass man ihnen gar nicht entkommen kann. Mhm. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist das Thema Orgasmus zum Beispiel, weil es gibt ja auch also diesen Orgasm Gap, dass der weibliche Orgasmus eben nicht... in den meisten Fällen nicht im Vordergrund oder überhaupt Teil des sexuellen Geschlechtsakts ist.
Bei heterosexuellen.
Bei heterosexuellen, absolut. Bei heterosexuellen Geschlechtspartnern. Und das ist eben auch schon schulisch quasi im Schulniveau beginnt, weil Sexualität im Fach Biologie unterrichtet wird. Mhm. Und da geht es halt um die Zeugung eines Kindes. Und für die Zeugung eines Kindes brauche ich den männlichen Samenerguss. Mhm. Aber als sexueller Höhepunkt des Mannes, aber den sexuellen Höhepunkt der Frau eigentlich nicht gezwungenermaßen. Mhm. Und der wird eigentlich kaum thematisiert. Zusätzlich sieht man das auch kaum in pornografischen Darstellungen. Also da geht es ja wirklich immer um den Cumshot, um den Orgasmus des Mannes, und der Orgasmus der Frau spielt eine untergeordnete Rolle. Und das finde ich auch hochproblematisch. Und da gibt es ja eben auch jetzt diese... Wenn die sexuellen Ansprüche der Frauen steigen quasi, gibt es ja dann auch wieder Versuche, das als illegitim oder übertrieben darzustellen von unterschiedlicher Seite. Oder auch
was
da,
meinst du damit zum Beispiel?
Naja, auch zum Beispiel dass man zum Beispiel sagt, aber ihr habt es, warum faket ihr das dann zum Beispiel und andere Dinge? Also überhaupt zum Thema Orgasmus, dass das eher ein Abzeichen von Männern ist, als dass es eher darum geht, dass man gleichberechtigt sich sexuell befriedigt vielleicht. Mhm. Ja. Und auch unterschiedliche, also überhaupt alles, was jetzt mit körperlicher Intimität zu tun hat, dass unterschiedliche Darstellungen von Vulva und Ähnliches normalisiert werden, das wird ja auch versucht, dann abzuwerten, weil dann die Male Gaze nicht mehr so funktioniert.
Ja, das beginnt schon damit, dass viele Leute nicht wissen, was eine Vulva ist, dass es nicht Vagina ist, sondern Vulva. Was ich gerade vorher noch dazu sagen wollte, ist, als du gemeint hast, sozusagen Sexualpädagogik ist in Österreich vor allem reproduktive Biologie, Fortpflanzungsbiologie, und da ist halt irgendwie im Zentrum der heterosexuelle Geschlechtsverkehr und der Samenerguss des Mannes. Man könnte ja auch sagen, man braucht gar keinen heterosexuellen Geschlechtsverkehr für die Fortpflanzung, man braucht einfach nur einen Samenerguss und dann muss man halt irgendwie diesen Samen in die Nähe einer weiblichen Eizelle befördern. So. Also,
ja, stimmt.
Und es ist trotzdem immer dieser heteronormative Narrativ. Und ich habe das in meiner Schulzeit irgendwie so mitgekriegt, dass Sexualpädagogik, die ich gar nicht als solche bezeichnen wollen würde, eben einerseits durch, also war das halt im Biologieunterricht und andererseits dann im Religionsunterricht. Mm. Und ich glaube, es war Dan Savage, der das mal verglichen hat mit, es ist wie wenn ich im Fahrunterricht, also wie sagt man, der Fahrschule, nur lerne, welche Bestandteile das Auto hat, aber keine Ahnung habe, wie ich es dann eigentlich fahre. So.
Ja, das finde ich eine gute Beschreibung. Ja, eben, also diese Heteronormativität finde ich auch höchst problematisch. Mhm. Und also in dem Bereich haben wir jetzt, ich weiß nicht, in meiner Schulzeit hat das meine Biologielehrerin gemacht und das war unangenehm genug. Aber jetzt gibt es ja dann noch ganz andere Tendenzen im Bereich Sexualaufklärung, mit Teens da und so weiter. Also ich finde das ein sehr wichtiges und sehr problematisches Thema insgesamt. Also die Art des Umgangs in Österreich. Man könnte da auch ganz andere, also ich finde es einerseits sinnvoll, dass das männliche und weibliche Jugendliche quasi getrennt mit einer Person durchsprechen können und Fragen stellen können. Und andererseits eben auch, dass diese Männlichkeitsbilder, die im Bereich Sexualität vorherrschen, dann durch männliche Pädagogen auch einfach umgeframed werden. Mhm. Also dass man sagt quasi, dass es das Einfachste ist, auf der ganzen Welt alle möglichen Löcher zu stopfen, ohne auf die Frauenbedürfnisse einzugehen. Aber das, was anstrebenswert ist, wäre wirklich der Frau einen lustvollen Genuss zu verschaffen. Also dass man einfach versucht, das umzuframen mit Personen, die auf die Jugendliche auch hinaufschauen, also nicht irgendein älterer, veralteter Biologielehrer oder sowas, mit dem man selbst jetzt nichts, also auf den man nicht heraufschaut, sondern ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze, aber so wie es jetzt ist, ist es auf keinen Fall optimal.
Und also jetzt in Bezug auf Sexualität und Abwertung, was ich dann auch noch interessant finde, ist, dass Frauen, die sozusagen begehrenswert als begehrenswert empfunden werden, auch sozusagen, also dass dieses Begehren auch über Abwertungen ganz oft stattfindet und der Sexualität an sich irgendwie als sehr asymmetrischer Akt irgendwie oder der Sexualakt an sich als sehr asymmetrischer, heterosexuelle oder der heterosexuelle Geschlechtsverkehr an sich als ein sehr asymmetrischer Akt irgendwie verstanden wird.
Ja, die Abwertung, also da gibt es unterschiedliche Erklärungssätze, weil einerseits sind ja Frauen, die diesem Schönheitsideal entsprechen, das Statussymbol schlechthin und Manager buchen Escortfrauen, um andere Geschäftskontakte zu beeindrucken. Aber also diese Form der kommerzialisierten Weiblichkeit ist auch eine Annäherung von, also eine Objektivierung von Frauen. Frauen werden damit quasi zu Produkte. Also die Eva Ilus, die israelische Soziologin, spricht von Commodification of the Self. Und, und natürlich, also wenn eine Person auf gewisse Art und Weise entmenschlicht ist und eher ein Produkt ist, dann ist eine menschliche Entwertung sehr naheliegend. Und zum Teil ist auch Gewalt dann naheliegender. Also
so mit Besitzdenken.
Personen zu entmenschlichen ist eigentlich der erste Schritt, auch Gewalt gegenüber diesen Personen zu legitimieren. Und ja, also das betrifft auch diesen Bereich.
Vielen lieben Dank, Laura.
Ja, danke dir.
Vielen lieben Dank, Laura, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Lauras Buch In bessere Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen ist im Krimeyer und Scherio Verlag erschienen. Ihr bekommt das Buch in jeder Buchhandlung eures Vertrauens. Ich habe in den Shownotes auch nochmal einen Link angeführt. Große Töchter findet ihr auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter @großetöchterpod. Mich findet ihr @frau_frasel auf Insta und Twitter. Für den Podcast bin ich am aktivsten auf Instagram. Da interagiere ich auch am liebsten mit meinen Hörerinnen und Hörern. Dort könnt ihr zum Beispiel als HörerInnen auch regelmäßig Fragen an meine Gäste stellen. Also wenn ihr den neuesten Shit mitkriegen wollt, dann bitte folgt am besten auf Instagram @großetöchterpod. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr mir ein E-Mail schreiben, großetöchterpodcast@gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at nutzen. Und natürlich über Instagram und Facebook könnt ihr mich natürlich auch anschreiben. Ja, zu guter Letzt, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge verpasst. Bitte auf Apple Podcasts bewerten und rezensieren, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und wenn ihr könnt, dann supportet den Podcast bitte auf Steady. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.